Paulus betet für die Gemeinde, für den Gläubigen. Epheser 1, und ich lese, beziehungsweise ich bete ab Vers 17. Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns heute und jetzt gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind, wie reich die Herrlichkeit seines Erbens für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihm gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles. Seine Gemeinde, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen. Das ist ein Gebet mit Erklärung. Halleluja. Dass wir es auch verstehen und erfassen können. Ich möchte uns ermutigen, dass wir heute hören mit mehr als unsere physischen Ohren. Dass wir sehen mit mehr als unsere physischen Augen. Dass wir von vornherein für Gottes Geist offen sind und in der Erwartung, dass er zu uns spricht. Halleluja. Halleluja. Okay, bevor wir aber eintauchen, habe ich auch einiges, die ich euch vorstellen möchte. Und ich möchte auch von vornherein sagen, ich bin eine sehr schlechte Verkäufer. Ich verkaufe sehr ungern. Ich verschenke viel lieber. Und aber ich bin auch von diesen Sachen überzeugt. Deswegen will ich es euch einfach ein bisschen vorstellen. Die Wahl ist euers. Ihr könnt es kaufen oder auch nicht. Und eigentlich würde ich am liebsten nichts mit nach Hause nehmen. Wenn ihr ein Buch haben wollt unbedingt und ihr habt nicht das Geld dafür, dann nehmt es euch bitte. Nehmt es euch einfach. Wenn ihr Geld habt, dann ist es eine Unterstützung für unseren Dienst, bla bla bla, und ihr wisst schon. Aber, und Gott wird euch segnen. Aber es geht nicht um das Geld, sondern es geht um das Material. Es geht um die Wahrheit Gottes. Wir werden heute über geistliche Kriegsführung sprechen. Heute Abend werden wir uns wieder sammeln unter dem Titel Glauben und Empfangen. Ich erwarte, dass der Herr uns begegnet auf übernatürliche Art und Weise heute. Heute Morgen wie auch heute Abend. Ich erwarte, dass er Heilung schenkt. Ich erwarte, dass er Befreiung schenkt. Ich erwarte, dass er dir das gibt, was du gerade brauchst. Ist das innere Heilung, ist das Ermutigung, egal was das ist, er wird uns heute begegnen. Er schickt mich nicht umsonst rum. Und in der Vorbereitung, ich habe gestern auch gesagt, ich bereite mich frisch, jedes Mal. Ich hole nicht nur ein paar alte Predigten aus der Schublade, sondern ich bitte den Herrn, Herrn, was willst du sagen, wie willst du das sagen? Ein Thema bleibt ein Thema, aber die Facetten des Wortes sind unendlich und der Heilige Geist hat immer wieder einen bestimmten Hauch hineingelegt und dieses Hauch ist für euch bestimmt. Okay, also deswegen auch hören mit offenen Ohren, sehen mit offenen Augen, das Herz auftun, empfangsbereit sein. Okay, ich habe ein paar Sachen, die zu unserem Thema passen. Geheimnis eines Gebetskämpfers von Derek Prince. Eine sehr, sehr gute Arbeit über das Gebet, Fürbitte und so weiter. Und wirklich die Geheimnisse Gottes sind ganz offen in seinem Wort verborgen. passen die Gedanken zusammen, ganz offen in seinem Wort verborgen. Vielleicht musst du es zweimal lesen, bis du es wirklich kriegst. Also das Buch liegt hinten. Ein anderer, Gottes Verheißung, göttliche Versorgung. Ich bin begeistert von diesem Buch. Das haben wir neu gemacht letztes Jahr. Und es ist ein Renner geworden. Das ist klar, Gottes Verheißung, göttliche Versorgung, wer will das nicht? Wir wollen das alle, wir brauchen das alle. Und es ist für uns allen steht zur Verfügung. Das ist mein Lieblingsprojekt. Das ist 20 Jahre lang in 3 Bände für 32 Euro erhältlich gewesen. Die Fundamente des Glaubens, das A und O. Das war so teuer und es hat mir so wehgetan, die 20 Jahre lang. Endlich hat den Verlag, die das verlegt hatte, die sind im Ausklingen. Und die haben gesagt, nein, wir werden es nicht mehr nachdrucken, wollt ihr das nicht übernehmen? Ich habe gesagt, endlich, ja. Wir übernehmen es. Und wir haben eine Aktion draus gemacht und haben unsere Freunde gebetet, unterstützt ihr uns in diese ganze Vorarbeit. Wir wollen das Ding auf den Markt bringen für etwa 12,50 Euro. Das ist 600 Seiten, das sind ganz dicke Schinken. Und so wertvoll, das sind auch von Derek Prince die Grundlagenlehren. Und wir haben es tatsächlich geschafft, mit Hilfe von vielleicht einige von euch haben auch dazu beigetragen. Das Buch ist auch, steht auch zur Verfügung. Wir haben, wie viel haben wir gedruckt? Ich denke, die erste 1000. Wir haben etwa 25 noch übrig. Wir werden es nachdrucken müssen. Preis dem Herrn. Aber ich denke, jeder Christ soll das Buch haben. Nicht nur zum Nachschlagen. Jedes Mal, wo ich das durchlese, ich bin immer wieder erstaunt, was ich noch dazu lerne. Fundamente ist nicht wie in der Grundschule, du lernst das Lesen und Schreiben und dann brauchst du es nicht mehr, sondern die Fundamente sind die Meilensteine unseres Glaubens und da muss man immer wieder zurückkommen. Da findet man immer wieder Halt. Also ein sehr wichtiges Buch. Ein paar Bücher von mir, die auch mit dem Thema zu tun haben, Berge versetzen, die Geheimwaffe Glaube. Das ist eine Kombination von Lehre über den Glauben, wie man das einsetzt und Proklamationen in Bezug auf bestimmte Themen, Ehe, Gesundheit, Finanzen und so weiter. Einige Sachen, die ich von Derek Prince gelernt habe, sind in diesem Buch wiedergegeben. Als Musiker ist das auch eine verborgene Schatz meines Erachtens, wir werden auch über Festungen lehren, jetzt heute Morgen. Eine Festung unseres Tages, eine falsche Festung, ist die Evolution. Das Buch, ich habe in Hiob festgestellt, während Gott die Welt geschaffen hat, sangen alle Engel. Es war Gesang im Himmel. Und dieser Gesang, diese Musik des Himmels ist ein Teil der Schöpfung. Und wir als Gottes Kinder, als seine Schöpfung, sind gebaut zu resonieren, so wie ein Gitarrenkörper, ein Klangkörper. Wir resonieren mit diesem himmlischen Gesang, was Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Wenn Gott spricht, was passiert in unserem Herzen? Wir resonieren, wir geben Antwort. Und bei Proklamation, was ist Proklamation? Das ist sein Wort. Warum proklamieren? Das ist ein Widerklang dessen, was Gott gesagt hat. Das ist ein Mitmachen auf kreative Art und Weise mit dem, was er sagt. Das ist Fürbitte. Wir sprechen das mit der kreativen Kraft des Herrn in unsere Welt hinein. Also das klingt sehr romantisch, sehr wunderbar, so irgendwie so märchenhaft. Aber es ist Bibel, es ist Wahrheit und es ist vernachlässigt auf eine schreckliche Art und Weise eigentlich. Aber das Buch erklärt das und es gibt auch Tag für Tag eine sehr klare Darstellung der Schöpfung. Also kann ich euch auch ermutigen, eine kleine verborgene Schatz. Nun gut, habe ich ein paar Bücher verkauft heute Morgen? Oh, preis dem Herrn. Gott, du bist so gut. Geistliche Kriegsführung. Heikle Thema. Was ist geistliche Kriegsführung und kann ich dadurch etwas Praktisches bewirken? Ich fange an in 2. Korinther. Ihr könnt gerne nachschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Und ich möchte gerne meine Strategie für heute erklären. Wir wollen Gott begegnen, schon von Anfang an. Heute Abend, insbesondere morgen in der Früh geht es weiter, wenn ihr noch dabei seid. Und um Gott zu begegnen, brauchen wir Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also ich möchte eure Glauben aufbauen. Also ich kann das nicht von mir aus. Aber der Glaube kommt. Glaube kommt woher? Durch die Predigt. Woher kommt die Predigt? Durch das Wort Christi. Also wenn wir jetzt Gottes Wort aufnehmen, so wächst unser Glauben. Das ist ein ganz normaler Prozess. Der Regen fällt, der Gras geht auf und so weiter. Das ist einfach Gottes Art, Gottes Weg. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben. Jesus sagt, Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also lass uns Gottes Wort empfangen. Ich spreche weniger, als ich Gottes Wort lese, mit Absicht. Denn Gott will zu uns sprechen, in erster Linie. Ich kann das kommentieren, aber er weiß eigentlich viel besser Bescheid. 2. Korinther 10, Abvers 2. Und ich bitte euch, sagt Paulus, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss in der Zuversicht, mit der ich entschlossen gegen etliche aufzutreten gedenke, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Und diese mächtig durch Gott ist in einer anderen Übersetzung mit Gottes Macht. Auf Englisch heißt es, diese Waffen, they have divine power. Die haben göttliche Kraft. Das heißt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern die haben Gottes Kraft. Wozu? Zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse. Was sind Vernunftsschlüsse? Das sind gedankliche Festungen. Das sind Gedanken, die ich formuliert habe hier in meinem, mit meinem Intellekt, mit meinem Vernunft. Ich habe das beschlossen. So ist es, das glaube ich, das ist mein Standpunkt und das werde ich vertreten bis zum Tode. Das ist eine Festung, das ist eine gedankliche Festung. Wichtig, dass wir diese Konzepte erstens einmal verstehen. Was ist eine Festung, wogegen kämpfen wir denn überhaupt? Sodass wir gedankliche Festungen, Festlegungen zerstören und jede Höhe, was ist das, ein Berg? Ist das ein Burg auf einem Hügel oder so? Nein, das ist ein intellektuelles Argument, eine Rechtfertigung, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Auf Englisch heißt es, to make it obedient to Christ, um das Gehorsam zu machen. Es zu Gehorsam zu zwingen. Also diesen Kampf, diesen geistlichen Kampf, ist ein bisschen anders. Es ist ein anderer Kampf als die, die wir für gewöhnlich verstehen. Es ist nicht einen Kampf nach unserer Art. Unsere Art ist, du beleidigst mich, ich schlag zu. Amen. Irgendetwas passiert und ich reagiere drauf. Ich ärgere mich, ich werde beleidigt. Das ist unsere Art zu kämpfen. Dann hole ich mein Gewehr raus, du holst dein Gewehr raus, wir stellen uns gegenüber und schießen einander ab. Das ist menschliche Kriegsführung, menschliche Reaktion. Aber wir sind anders geworden. Wir sind nicht anders von unserer Natur aus. Aber wir sind anders geworden durch Jesus Christus. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. Ja, was ist neu geworden an dir? Warum holst du immer noch dein Gewehr raus, wenn du anders geworden bist? Versteht ihr? Das Empfangen des Wortes, das Wachsen des Glaubens ermöglicht uns, anders zu denken, anders zu reagieren. Aber ohne diesen Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne diesen Glaubensfaktor stehen wir genauso da wie jeden anderen Mensch. Ich sage oft, wenn wir gekreuzigt sind mit Jesus und dennoch leben wir, nun nicht wir, sondern Christus lebt in uns. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihm, der mich liebt und sich für mich gab. Wenn wir gekreuzigt sind mit Jesus, wenn wir jetzt neue Kreaturen geworden sind in Jesus Christus, dann frage ich mich oft, warum schleppen wir immer noch die Leiche mit? Und wenn wir uns so tief verletzen lassen und so, wenn wir reagieren auf menschliche Art und Weise, dann stelle ich dir die Frage, ja, wie viel Schmerz spürt eine Leiche? Warum lassen wir zu, dass diese Leiche uns so beeinflusst, wenn wir doch die Möglichkeit haben, anders zu sein, anders zu reagieren? Und es ist so klar in der Schrift beschrieben, werden wir nachher schauen, sehen. Jesus sagt, Leute, ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Ich finde das ein riesiges Abenteuer. Ich kann anders sein als diese Welt, weil ich nicht mehr von der Welt bin. Lass uns mal Johannes 15 aufschlagen. Johannes 15, die Verse 18 bis 19. Das sind die Worte Jesu. Kein geringerer als Jesus Christus selber. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt... Johannes 17, das ist sein Gebet zu seinem Vater. Sagt der Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt. Wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Halleluja. Wie fühlt es sich an, außerirdisch zu sein? Gibt's Außerirdischen? Ja. Ich bin dabei. Wir sind nicht von dieser Welt. Es ist wirklich was Neues entstanden. So haben wir eine riesige Herausforderung, aber eine riesige Vorrecht. Wir können uns abkapseln von dieser Leiche. Wir müssen ihn nicht mehr mit uns rumschleppen. Mit seiner ganzen Problematik, mit seinen ganzen Komplikationen, mit seinen ganzen Beleidigungen und seine Charakterschwächen und so. Müssen wir nicht mehr. Das Wesen des Kampfes, wie sieht diesen Kampf aus? Also wir haben mit Dingen zu tun, die jetzt ein bisschen anders sind, als wir meinen. Wir haben Gedanken, mit Gedanken zu tun. In Römer 7 beschreibt Paulus etwas von diesem Kampf. So finde ich nun, ich lese Römer 7 ab Vers 21. So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Klingt wie diese Leiche. Es hängt an, das will nicht loslassen. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, was in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Dann geht es weiter in Römer 8. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wow. Noch einmal, höre mit offenen Ohren. Öffne dein Herz jetzt für etwas Weiteres und Größeres als das, was du eigentlich mit deinem Intellekt erfassen kannst. Die Liebe Christi, der über allen Vernunft ist, sollst du begreifen. Passt das zusammen? Die Liebe Christi, der alle Vernunft übersteigt, sollst du begreifen. Hast du das gehört? Noch einmal, die Liebe Christi, der alle Vernunft übersteigst, sollst du begreifen. Wie soll das gehen? Es schwebt über meine Vernunft. Wie soll ich das begreifen? Ich weiß es, weil es in Gottes Wort steht. Ich empfange es durch den Glauben. Ich lebe es, weil es auf mein Herz geschrieben ist. Deswegen begreife ich es. Jesus durch seine Gnade ist an meinen begrenzten Intellekt vorbeigegangen und pflanzte irgendetwas in meinem Herzen, in meinem Geist, in meinem Inneren, den ich begreifen kann, aber ich muss die Entscheidung treffen, es zu begreifen und es anzunehmen und es über meine Vernunft zu stellen. Vertraut auf dem Herrn alle Zeit und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Seht ihr, was das bedeutet? Könnt ihr jetzt nachvollziehen, dass das eine Applikation hat für dich, für dein Leben? Es ist etwas mehr, was wir von Gott empfangen, etwas mehr, das er uns gegeben hat, etwas über unsere menschlichen Fähigkeiten. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Heißt es, dass unser Kampf vorbei ist? Nein. Aber es heißt, dass die Gnade Gottes größer ist als deine Sünde. Amen. Und ich meine, Paulus erarbeitet diesen Thema in Römer 8. Römer 7, Römer 8, sollen wir denn sündigen und sagen wegen seiner Gnade, nein, das sei ferne und so weiter und so fort. Also diesen Kampf ist da. Diesen Kampf ist da, die Festungen sind da, die Entschuldigungen sind da, die Selbstsucht ist da. Wir haben immer eine Ausrede für alles, Amen. Wir können alles rechtfertigen, wir sind sehr gut darin. Die Schlachtfeld ist in erster Linie hier, in den Gedanken. Falsche Gedanken. Und wenn es heißt, Festungen zerstören, dann was heißt das? Das heißt, diese falschen Gedanken irgendwie erkennen. Erstens mal ist eine Unterscheidung notwendig. Und dann irgendwas damit anfangen. Die Gedanken, Argumente und hochgestockene Meinungen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Haben wir solche Dinge? Klar haben wir solche Dinge. Jede Gedanke, der Christus ungehorsam ist. Das sind nur zwei Kriterien. Also es dürfte eigentlich nicht so kompliziert sein. Ich denke, das schaffen wir. Die Argumente und hochgestockene Meinungen. Wer ist sensibel gegenüber hochgestockene Meinungen? Da geht sofort eine Frage auf. Du erkennst es, wenn Hände sehe ich keine. Okay, es kommt noch. Wir sind ja Deutsche, gell? Das dauert eine Weile. Verstehe ich. Wenn ich irgendetwas Hochgestockenes spüre, ich sehe einen großen Ego, der auf mich zukommt. Ich meine, Heuchelei, das erkennen wir, das erkennen wir. Wir haben diese Unterscheidungsvermögen von Gott gegeben in unserem Herzen und da geht irgendein Alarm wird ausgelöst und da bist hoppla, okay, vorsichtig. Jeder Gedanke, der Christus ungehorsam ist. Diese Schlacht ist proaktiv. Ich möchte gerne ein paar Wörter jetzt wieder zurückholen, die wir aus diesen Versen bekommen haben. Wir zerstören Festungen. Wir zerstören diese Gedanken. Und was machen wir noch? Wir nehmen gefangen diese Gedanken, diese Argumente, diese Rechtfertigungen. Wir nehmen sie gefangen. Und was machen wir dann? Wir zwingen sie zu Gehorsam. Das klingt ziemlich gewaltsam. Amen. Also, wir zerstören, wir nehmen gefangen, wir zwingen zu Gehorsam. Mit anderen Worten, okay, ich mache das vielleicht ein bisschen sanfter, vielleicht können wir es besser annehmen. Wir denken nach. Okay, wir denken nach. Wir vergleichen mit Gottes Wort. Wir unterscheiden, wir tun Buße und wir handeln. Buße tun und handeln. Es gibt eine griechische Art, das verstehen, hellenistische, humanistische, westliche, könnte man sagen. Ob das für die Ossis genauso ist als für die Wessis, weiß ich nicht, aber ich nehme an, wir sind alle gleich in der Hinsicht. Und es gibt eine hebräische Art zu denken. Griechische Art heißt, was ist Buße? Buße ist, okay, ich ändere meine Meinung. Weil die Meinung ist das A und O. Das Intellekt ist für uns das A und O. Und wenn ich meine Meinung ändere, dann passt's. Aber das hebräische Denken geht etwas weiter. Es sagt, Buße tun, das hat nicht nur mit Denken, sondern auch mit Handeln zu tun. Das heißt, ich tue Buße, ich ändere meine Meinung, aber ich gehe in so eine Richtung, Gott zeigt mir irgendetwas, was ich falsch mache. Ich ändere meine Meinung, hoppla, das ist falsch. Ist gut. Das ist falsch. Ich nehme diese Ermutigung an vom Herrn, diese Überführung des Geistes. Überführung des Geistes ist übrigens nie mit Verdammnis verbunden. Er stellt dir vor eine Tatsache. Er sagt, du böse Junge, sagt er nicht, sondern er sagt, das war falsch. Ohne Verdammnis. Und dann liegt es an mir. Dann ändere ich meine Meinung, aber ich ändere auch meine Richtung. Und ich gehe. Ich handle, ich gehe, ich bleibe nicht stehen. Ich ändere nicht nur meine Meinung und sage, na, ich bin falsch. Sondern es muss mit einem Handeln verbunden sein. Ich muss meine Richtung ändern und in seinen Weg gehen und nicht mehr in meinen Weg. Sonst ist das keine Buße. Sonst ist das Heuchelei. Sonst ist das vielleicht Religiosität. Aber es ist kein Buße. Es hat nichts in sich. Wir zerstören, wir nehmen gefangen. Vielleicht kannst du jetzt schon eine praktische Situation in dein Leben denken oder du siehst, wo das bei dir auch eingesetzt werden kann. Ich habe ein paar Beispiele. Beispiele von Gedankenfestungen, die in unseren Tagen sehr weit verbreitet sind. Und das Erste, das Höchste, es gibt auch eine Büchlein von Derek, Humanismus, die Verführung des Humanismus. Und das ist eine unserer Hauptfestungen in der westlichen Welt, auf jeden Fall. Ich denke, überall. Und Humanismus sagt, der Mensch ist das Zentrum aller Dinge. Alles dreht sich um mich. Es erhebt sich über Gott. Es sagt, Gott ist nur eine Figment of my imagination, ist nur eine irgendwas, das ich ausgedacht habe, die schwache Menschen sich ausgedacht haben, weil sie irgendeine Stütze brauchen. Das ist die typische humanistische Einstellung gegenüber Gott. Und was mache ich damit? Wie kämpfe ich gegen dieses Argument, gegen diese Festung? Und wie mit alles andere, wenn wir jetzt zu Gott kommen im Gebet, dann soll unsere Gedanken regieren. Diese Schriftstelle, der heißt in Jakobus, wenn ich gemäß Gottes Wille bete, dann weiß ich, dass er mich hört. Und wenn ich weiß, dass er mich hört, dann weiß ich, dass ich bekomme das, wofür ich bete. Also unsere Waffen sind geistliche Waffen, die mit Gottes Macht versehen sind. Was ist mit Gottes Macht versehen? Sein Wort. Amen. Also wir finden aus sein Wort die Bibelstellen, die Stellen, die gegen diese Argumente sind. Und wie findest du das aus seinem Wort? Du liest. Du liest. Du fängst mit Seite 1 an. Und du liest bis zur letzten Seite. Und wenn du da aufgehört hast, dann fängst du wieder bei Seite 1 an. Es ist unmöglich, mit 52 kleinen Bibelstellen im Jahr die Fülle des Wortes zu erkennen. Wenn du dich nur auf die Losungen verlässt, dann hast du einen Bruchteil, aber du hast nicht das komplette Bild. Das komplette Bild kriegst du nur, wenn du das komplette liest. Und zwar mehrmals. Nicht nur einmal durch und dann, ja, das habe ich dann abgehakt, Bibel gelesen, ja. Und wenn du dann in den Himmel kommst, kann deine Karte zeigen, ja, hier, ich habe das einmal gelesen, passt schon. Dann sagt er, okay, komm rein, Ticket ist bezahlt. So geht es nicht. Sondern es ist unser tägliches Brot. Es ist unser Leben. Und eine volle Unterscheidungsvermögen kommt erst mit einer volle Ladung Bibel. Okay? Ich muss sagen, als ich wiedergeboren bin, das ist das eine, was der Herr mir gegeben hat. Eine unersättliche Hunger nach seinem Wort. Ich konnte nicht aufhören, es zu lesen. Einmal durch, zweimal durch. Mittlerweile sind es bestimmt 30 Mal durch. Und es hört nicht auf. Ich muss sagen, ich bin nicht absolut treu, dass ich jedes Jahr oder jedes Mal ganz durch bin. Aber ich weiß, es fehlt mir und ich komme immer wieder zurück. Und mit der Zeit lernst du ihn kennen. Mit der Zeit und in dieser Beziehung zu ihm. Und jedes Mal ist das Wort neu. Auch diese ganzen Namenslisten. Die wirst du bestimmt nicht überspringen, oder? Man kann sie gar nicht mal aussprechen. Aber wenn Jesus sagt, dass keine i-Tüpfelchen vergeht. Okay, Herr. Also, jetzt gehen wir durch. Und da gerade erfährst du, wie groß seine Gnade ist, wenn du einfach diese Genealogie von Jesus liest oder die Genealogie von David und so und dann weiter zu Christus, was alles da ist, Tamar, Rahab, die große Gnade des Herrn, Ruth. Das sind Männer und Frauen, die Mist gebaut haben. Total, absolut Mist gebaut haben. Was lese ich daraus? Gnade. Gnade. Gnade und mehr Gnade. Halleluja. Okay, Humanismus. Was machen wir gegen den Humanismus? Bibel lesen. Aber ich lese einfach 2. Mose 20, 1 bis 6. Und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, auch der Mensch nicht. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ein andere Beispiel ist einfach der menschliche Stolz. Das ist eine riesige Festung. Mein Weg ist besser als Gottes Weg. Ich weiß besser als Gott. Ich will machen, was ich machen will. Ich will so sein, wie ich sein will. Ich will mich dem Wort nicht beugen. Das ist eine menschliche Stolz, es ist einfach unsere zerfallene Natur. Ihr wisst, was ich meine. In Sprüche 3, Vers 5 heißt es, vertraue auf dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 14, 12, manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Psalm 14, das sind nur ein paar, ich kratze nur an die Oberfläche. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet, sie tun abscheuliche Taten, da ist keiner, der Gutes tut. Eine andere Festung, Chauvinismus oder auch Feminismus, die sind gleich. Der eine sagt, der Mann ist besser als die Frau. Der sagt, ich bin das Beste, ich bin der Alpha-Tier. Ist klar. Und dann auf der anderen Seite, die Frauen sagen, ach, ihr Männer. Das machen bestimmt keine, die hier sitzen heute. Männer sind so doof, gell? Die sind so einfach, simpel. Die sehen nichts Tieferes als ihr Bier am Abend und Sex. Das ist alles. Das definiert ein Mann, mehr ist er eh nicht. Gut ist, wenn er mal die Fenster putzt oder so, aber wer macht das? Der macht noch nicht mal sein Auto sauber. Ja? Das also, hat keine Ahnung. Die Küche, Horror, lass ihm gar nicht rein. Geschirr kann er vielleicht abwaschen, wenn die Maschine läuft. Das ist eine Festung. Die Festung ist, wenn wir uns über den anderen stellen, egal ob Mann oder Frau. Denn Gott sieht uns so anders. Ich habe mal, nicht, dass er meint, dass ich Probleme habe mit meiner Frau, obwohl das stimmt. Sie hat auch Probleme mit mir, natürlich. Das muss ich fairerweise das sagen. Ich habe einmal einen Zettel genommen, ein Blankoblatt Papier. Auf der einen Seite habe ich aufgeschrieben, wie ich sie sehe. Und ich hatte mich geärgert. Also du kannst dir vorstellen, was alles auf der Seite des Papiers steht. Das kann ich nicht weitergeben. Das wäre absolute Sünde, wenn ich das täte. Dann habe ich auf der anderen Seite des Blattes geschrieben, Herr, wie siehst du sie? Was denkst du über sie? Dann habe ich Epheser 1 aufgeschlagen. Dann fing ich an zu lesen. Fing ich an zu schreiben. Erwählt, geliebt, ausgesondert für mich. Nicht du hast mich erwählt, ich habe euch erwählt, dass ihr Frucht trägt. Du bist mir kostbar. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Mein Alles habe ich für dich gegeben. Ich habe dich so lieb. Ich bereite einen Ort für dich. Ich will, dass du immer mit mir bist. Ich will, dass du meine Herrlichkeit mit mir teilst. Und dann habe ich entschlossen, okay, Herr, welche Seite ist dran? Und ihr könnt euch vorstellen, was er gesagt hat. Wie sehe ich meine Frau? An guten Tagen und an schlechten Tagen. Wie sehe ich meine Frau? Ich sehe diesen Blatt vor mir und ich drehe es immer um, was Gott über sie denkt. Und ich sage, Herr, das geht über meine Fähigkeiten hinaus. Das geht über meinen Intellekt hinaus. Denn eigentlich ist sie so. Aber du sagst, sie ist so. Und so ist sie so. In Jesu Namen, Halleluja, ich danke dir für diese wunderbare Frau, die du erwählt hast aus diesen Milliarden von Menschen. Du hast sie erwählt, du hast Cindy, ich will dich. Du gehörst zu mir, du kommst in mein Reich und du gehörst zu diesem unmöglichen Mann. Ich habe sie ermutigt, das Gleiche zu machen, hat sie noch nicht. Sie hat immer noch die eine Seite. Nein, das stimmt nicht ganz. Aber ich sage euch, das ist ein Abkapseln der Leiche. Das ist ein sich ändern und eine andere Richtung gehen. Das ist nicht menschlich, das ist nicht natürlich, das ist übernatürlich und das ist Glaube. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn ich dieses Blatt nicht umdrehe, kann ich Gott nicht gefallen. Weil das ist kein Glaube, das ist mein Fleisch. Das ist die Art der Welt zu kämpfen. Und das haben wir drauf. Das können wir. Das kommt automatisch. Amen. Aber das andere, diesen geistlichen Kampf, diese Festung zerstören, das braucht eine aktive Mitmachen, eine aktive Gegensteuern, eine aktive Sagen, nein, ich bin nicht von dieser Welt. Und es ist nicht leicht, es ist nicht kompliziert, aber es ist nicht leicht. Aber wenn wir das tun, dann haben wir die Welt überwunden. In Christus. Wir haben mit ihm die Welt überwunden. Halleluja. Und das geht. Ich stehe hier und bezeuge, das geht. Halleluja. Okay, Chauvinismus, Feminismus, ihr weißt jetzt Bescheid. Galater 3, da heißt es, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Halleluja. Halleluja. 1. Korinther 11, 11 bis 12, da heißt es noch, doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau. Aber alles von Gott. Gute Nachricht, gute Nachricht. Wir haben so viel verpasst über die Jahre, auch in die Gemeinde, denn die Frauen sollen ruhig sein in die Gemeinde. Schade, dass wir das so missverstanden haben. Die Frau soll denn niemand zwischenreden in die Gemeinde und groß fragen und anfangen Argumente zu, aber dass die Frau nichts zu sagen hat? Soll das ein Witz sein? Als Gott die Frau gemacht hat, dann hat er gesagt, ich mache dir einen, der dir ein Parakletos sein will, wird. Ein Helfer, ein Beihelfer. Das ist das gleiche Wort, der den Heiligen Geist beschreibt. Ein gleichwertiger, mit Kraft, mit Macht, mit Autorität. Er hat gesagt, ihr sollt die Welt zusammen regieren. Wie soll sie zusammen mit dir reagieren, wenn sie nur barfuß in die Küche stehen darf? Wie, Amen? Und am liebsten schwanger. Wie soll die Frau ihre Autorität einnehmen, wenn wir so eine krumme Gedankenwelt haben? Das ist eine Festung. Wir haben religiöse Festungen, die genauso, wenn nicht mehr gefährlich sind, als diese weltliche, die ich jetzt aufliste. Wenn es heißt in der Schrift, meine Brüder, Jesus spricht nur zu Männern? Nein. Wenn es heißt, wenn ein Versprechen da ist, der auf einen Mann irgendwie gerichtet zu sein scheint, ist die Frau nicht mit dabei? Doch, sie ist dabei. Sie ist gleichwertig in Gottes Augen. Sie ist Miterbe, Erbin, mit jedem Mann. Es gibt eine Unterordnung, gewiss. Diese Unterordnung, wenn es nur auf Frauenseite sein muss, dann hat es sein Ziel verfehlt. Denn ein Mann, der nicht untergeordnet ist, ist viel schlimmer als eine Frau. Jeden soll untergeordnet sein. Wir sollen einander unterordnen. Es ist eine Gleichsein in Gottes Augen. Also das ist nicht das Thema, aber das ist doch das Thema irgendwie. Das sind die Gedanken, die Festungen, die wir erkennen sollen, und wir sollen einander frei machen, in Gott zu regieren mit ihm in gegenseitiger Unterordnung und in der Liebe Christi. Blatt umdrehen. Männer, Frauen, dreh den Blatt um und mach das mal. Mach das mal, schreib aus, was du wirklich über deine Ehepartner denkst. Und sei ehrlich, sei doch ehrlich. Und dann dreh es um und schreib auf, was Gott über deine Ehepartner denkt. Oder deinen Mitmenschen. Wenn du Probleme hast mit irgendjemand, mach das mit dem, für denen. Nicht unbedingt mit denen, weil die werden es nicht verstehen. Aber du wirst die Welt überwinden und du wirst dann allmählich sehen, wie es sich das auswirkt. Relativismus ist noch eine Gedankenfestung. Die Gesellschaft sagt, etwas sei akzeptabel. Und wir sagen, naja, wenn die meisten das so meinen, dann muss es wohl in Ordnung sein. Und ihr wisst, wie gefährlich das ist. Was haben wir denn? Wir haben Sachen wie Abtreibung, das ist jetzt okay. Homosexualität, gleichgeschlechtliche Ehen, das ist okay. Ist das okay? Nein, es ist nicht okay. Es tut mir leid, es ist nicht okay. Es ist Sünde, es ist Sünde, es ist Sünde. Wir lieben die Sünder, aber nicht die Sünde. Gnade ist groß genug für alle menschliche Sünde. Aber nicht, die Gnade ist nicht dazu, dass die Sünde einfach so weitergeht. Wir können unsere Kinder nicht ermorden und meinen, es sei richtig. In 2. Mose, ohne in Detail zu gehen, das ist aber, denke ich, eine ganz gute Aussage der Schrift, 2. Mose 23, Vers 12, du sollst der Menge nicht auf den Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst. Also das zeigt uns erst einmal, dass wir das nicht tun sollen und auch wie wir unseren Stand einnehmen. Egal was, wir halten unseren Stand. Es tut mir leid, das ist Sünde. Das kann ich nicht befürworten. Und wenn ein Kandidat dafür ist, dann wähle ich nicht für ihn. Dann wähle ich für derjenige, der dagegen ist oder der irgendeinen moralischen Stand hat. Das ist proaktiv in unserer Gesellschaft wirksam, genauso wie im Geiste. Evolution. Was für eine hinterlistige Festung das ist. Evolution ist ja eine Tatsache. Wenn du mal in der Schule bist, ist es eine Tatsache, oder? Es ist einfach so. So ist es geschehen. Milliarden von Jahren aus dem Nichts, aus dem Schlamm bist du entstanden. Du bist ja nur ein Zufall der Natur. Aber die Natur hat natürlich selektive Fähigkeiten. Der selektiert das Gute und hält das dann fest, dass es weiter, sich weiterentwickeln kann. Es gibt sogar, die Natur hat sich dann irgendwie ausgedacht, explosiv auf einmal diese kleine Verbindungen, Zusammenstellungen zu machen, dass die Dinge, die ohne diesen Komplettsysteme nicht mal existieren konnten, dass sie plötzlich mal da sind. Das hat die Natur gemacht, weil die Natur selektiert. Das ist nur eine andere Götze. Die Natur hat plötzlich Persönlichkeit und Denkfähigkeit und Selektierfähigkeit. Das sind Leute. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch noch alle da? Es ist einfach, wenn man das bedenkt und sieht, dann ist es eine unmögliche Sache. Und doch gehen wir alle blind. Ja. Und denken noch nicht mal nach. Lies doch deine Bibel und du siehst, dass Gott die Welt geschaffen hat in 6 Tage. Und es war morgen und Abend der erste Tag. Ist das komplizierte? Sind das komplizierte Wörter? Es ist so klar. 2. Mose 23, Vers 2. Gern geschehen. Evolution, was ist da die Antwort? Ich habe einen Vers für euch, damit kannst du anfangen und von dort aus kannst du weiterlesen. 1. Mose 1, 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Rest erklärt dann dieses erste Vers. Also ich würde in der Hinsicht würde ich auch wirklich dieses kleine Büchlein zur Resonanz geschaffen empfehlen. Das ist für mich eine sehr tiefe, sehr wichtige Thema. Ich befasse mich schon seit Jahren mit Creation Science und wie die Tatsachen, die man sieht und findet, dass die Bibel so klar bestätigen. Man muss nur die Augen aufhaben. Andere Festungen, gefährliche Festungen in die Gemeinde. Die Gaben des Heiligen Geistes sind nicht für heute. Das hörte auf mit den Aposteln. Wunder, hörte auf mit den Aposteln. Jetzt brauchen wir es nicht mehr, weil wir die Bibel haben. Wir haben das Kanon. Brauchen wir den Heiligen Geist nicht mehr oder die Gaben des Geistes. Das ist eine tödliche Festung in der Gemeinde. Das hat so viel beraubt, so viel, was wir nicht erfahren dürften, weil diese Festung sagt, es ist vorbei. Ich sehe nur eine Dispension. Jesus ist gekommen, ist wieder auferstanden und er wird wieder kommen. Ich sehe keine Zerteilung diese 2000 Jahren, wo ich sage, okay, die Apostel sind gestorben, da war das vorbei und dann da war das vorbei und jetzt sind wir eine Dispension des Blablabla und jetzt sind wir in den methodistischen Dispension und so. Jeder hat sein Ding und die anderen meinen, ja, die Charismatiker, die spinnen. Das ist ja nur charismatisch. Ja, na, okay, das nehmen wir an, die sind Geschwister, auch wenn die ein bisschen komisch sind. Aber, mei, was kann man machen, die lieben Jesus, okay. Lassen wir sie doch rein. Was hat es uns beraubt als Gemeinde? Wo ist unsere Einheit geblieben? Wir können mit den anderen nicht, weil die nicht mit uns können. Und wir wollen das nicht und aufstehen, ich fühle mich nicht so wohl, klatschen. Was, in die Kirche? Es ist eine Festung, der nichts mit Gottes Wort zu tun hat. Ehren wir ihm, lieben wir ihm, was macht der Heilige Geist? Er offenbart uns dessen, was er von Jesus bekommt. Offenbart er alles? Nein, er offenbart es so, wie wir es ertragen können. Wie werden wir es ertragen können? Indem wir ihm nachfolgen, indem wir ihn nachjagen, sein Angesicht suchen, sagen, Herr, ich bin deins, ich gehöre dir, komme du und regiere in meinem Leben, Herr. Und auch wenn der Heilige Geist dir irgendwas tun muss in mir, okay, vielleicht mit Furcht und Zittern, sogar mit Furcht und Zittern. Weil wer hat schon mal gehört, ach, diese geistlichen Dinge, die sind alle von Teufel. Wer hat das schon mal gehört? Wie könnte man da nicht ohne Angst zum Heiligen Geist kommen oder dem Heiligen Geist sein Wirken irgendwie erwarten oder begrüßen? Sagen, Herr, ich will alles, was du für mich hast. Das ist mein Gebet geworden vor langer Zeit und begleitet mich immer. Sag, Herr, gib mir alles, alles, was ich brauche, um all das zu vollbringen, wozu du mich berufen hast. Absolut gemäß seines Willens. Aber da setze ich Gott keine Grenzen. Wenn er mich augenblicklich transportieren möchte irgendwo anders, okay, dann bin ich halt da. Wenn er sagt, treibe Dämonen aus, dann mache ich das. Das ist ja alltäglich. Wenn er sagt, heile jemand, dann mache ich das. Und dann kommt die Gedanke, oh mein, was ist, wenn da nichts passiert? Da stehe ich wirklich dumm da, gell? Und ich bin mal dumm dagestanden. Aber ich bin öfters da gestanden mit großer Dankbarkeit und Demut und habe gesagt, danke Herr für diese Wunder. Danke für diese Heilung. Und ich habe gesehen, wie Menschen frei nach Hause gegangen sind und frei geblieben sind. Man erlebt die Wunder nur, wenn man bereit ist, auf diese Ebene zu gehen mit ihm. Es gibt keine Garantie, dass er immer das tut, was ich will, denn er arbeitet tiefer. Eines weiß ich gewiss, jedes Mal, wenn ich bete für jemanden, dann tut Gott was. Es ist oft so, dass ich eine starke Strömung des Geistes spüre sogar. Und ich frage den anderen, spürst du was? Na, nix. Und bei mir ist es wie Strom, 1000 Watt. Fließen hier und derjenige, na, spüre ich gar nicht. Und erst später höre ich manchmal, vielleicht, aber oft genug, dass es mich ermutigt, höre ich, weißt du, damals, das war so ein lebensverändernder Schnitt für mich, nachdem ist alles anders gewesen. Wir sollen ermutigt sein, wir sollen solche Gedankenfestungen gefangen nehmen und sie gehorsam machen zu Jesus. Dein Wort sagt, Jesus, das, was du gemacht hast. Weißt du, was er gesagt hat? In Johannes 17 sagt, Vater, genauso wie du mich gesandt hast, so sende ich ihnen. So. Nicht anders. So, wie du mich gesandt hast. Jesaja 61, Lukas 4. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesandt, er hat mich gesalbt, gute Botschaft zu bringen, dass die Blinden sehen, dass die Gefangenen frei werden und so weiter und so fort. Wie hat er dich gesandt in diese Welt? Genauso. Wahrlich, wahrlich sage ich euch, die Werke, die ich getan habe, werdet ihr auch tun und größere Werke werdet ihr tun, denn ich gehe zum Vater. Und ich sage dir, was du mich bittet in meinem Namen, werde ich tun. Und sagt es noch einmal, was ihr mich bittet in meinem Namen, das werde ich tun. Was für Erwartungen haben wir? Was für Festungen müssen wir niederreißen? Was müssen wir zerstören? Was müssen wir machen? Das sind Festungen, die eigentlich einen teuflischen Hintergrund haben, einen teuflischen Ursprung, einen Ursprung aus des Verzweifelns. Das ist kein Ursprung des Glaubens. Ist es Gottes Wort oder ist es nicht Gottes Wort? Einfache Frage, einfache Antwort. Wenn es Gottes Wort ist, dann lass Gottes Wort stehen. Familienbezogene Festungen. Was haben wir für Vorurteile? Unsere Kinder gegenüber, unsere Brüdern und Schwestern gegenüber, die Eltern gegenüber, Oma und Opa. Oh mein. Was haben wir denn für familiäre Festungen in unserem Leben? Diese sind alle Gedankenfestungen, die sich breit machen. Und sie haben alle ihr Ursprung in der Lügner, der Vater der Lüge. Es gibt keinen anderen Ursprung. Was nicht von Gott ist, hat seinen Ursprung mit Satan. Er ist derjenige, der uns immer futtert. Da haben wir überhaupt keine Probleme mit. Wir kämpfen jeden Tag damit. Denke nochmal dran. Was machen wir mit diesen Dingen? Proaktiv. Wir zerstören. Wir nehmen gefangen. Wir zwingen zu Gehorsam. Wir zerstören. Ziemlich gewalttätig. Wir zerstören. Wer ist schon mal im Wald gegangen und hat seinen Hals ausgeschrien zu Gott? Ich. Oft. Bitte? Gut. Gut. Amen. Auto ist ein guter Platz, ja, ja. Ich war auf einem Parkplatz unterwegs hierher und habe gebetet, hat so in Zungen gebetet, das einfach so mit dem Herrn gerungen. Fenster war ein bisschen auf für die frische Luft und plötzlich sehe ich, wie eine Frau spazieren geht an mir vorbei. Und was sie wohl gedacht hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich habe mich auch nicht stören lassen. Das Zerstören, das Aktivwerden, das sich ärgern gegen diese Dinge, eine Zerstörung ist eine Zerstörung. Das heißt, du gehst nicht so mit sanfter Handschuhe an die Sache ran. Du gehst mit alle Gewalt ran. Du nimmst das Ding mit alles, was in dir ist, und du zerstörst das Ding. Das wird zermalmt. Ich habe dieses Bild im Kopf aus Daniel, wo er diese Statue von Nebukadnezar sieht. Und dann in diesem Bild sieht er, wie ein Stein aus dem Berge geschnitten wird, aber nicht durch Menschenhand. Dieser Stein rollt hinunter, zermalmt oder zerstört erst einmal diese Statue und zermalmt ihn bis zu feinem Staub, der Wind weggeblasen hat, dass nichts mehr da war. Und dann wuchs dieser Stein. Ein Stein wuchs. Ein Stein. Wie viele Steine wachsen in deinem Garten? Bisschen Dünger, bisschen Wasser, wachs doch, nix, passiert nichts. Dieser Stein, hast du es noch nicht so gesehen, gell? Dieser Stein wuchs und es erfüllte die ganze Erde. Es hat Leben in sich selber. Es ist ein Bild des Königreiches Gottes. Aus Hesekiel kam den kleinen Bächlein von dem Thron, Ostseite des Tempels, kam runter, 500 Ellen, da war so knöcheltief, nochmal 500 Ellen, so ging es bis zur Knie und dann bis zur Hüfte und dann nochmal 500 und dann, man musste dann schwimmen, wenn man überhaupt rübergehen wollte. Aber wo waren die kleinen Flüssen, die das gefuttert haben? Es gab keine. Es wuchs aus sich heraus, übernatürlich, genauso wie diesem Stein, ein Bild des Königreiches Gottes. Das sind wir, Leute. Wir sind Teil dieses Königreiches Gottes. Und dieser Stein, der diese Statue zermalmt hat, ist ein Bild dessen, was hier beschrieben ist. Wir zerstören diese Festungen. Wir sagen in Jesu Namen, nein. In Jesu Namen, nein, nehme ich nicht an, ich zerstöre diese Festungen. Hier hast du keinen Einfluss mehr, nicht in meinem Leben, nicht in meiner Familie, nicht in meine Gemeinde. Amen. Wir zerstören, wir nehmen das Ding und wir sagen, bei mir nicht, bei mir nicht. Warum kann ich das sagen? Weil ich zu Jesus gehöre, weil ich nicht mehr von dieser Welt bin. Weil ich eine neue Kreatur geworden bin. Weil ich eine Berufung habe von Gott. Er sagt, mein Königreich ist in dir inwendig. Wo du bist, da ist Gottes Königreich. Ob das bei dir da zu Hause ist, ob in der Bäckerei, egal wo du hingehst, in der Garage oder wer, was weiß ich, Gottes Königreich ist in dir. Wir nehmen gefangen. Wir zwingen zu Gehorsam. Wir denken nach. Erstens mal müssen wir unterscheiden. Wir vergleichen mit Gottes Wort. Passt es nicht. Wir tun Buße und wir handeln. Ich möchte eine Übung machen mit euch. Wer hat kein Papier und keinen Stift? Wer kann mir helfen? Hilfst du mir, das zu verteilen? Jeder soll was zum Schreiben haben. Lass mich mal schauen, ob ich das schnell finde. Lies das Buch, das findest du schon. Ja. Ja, ja, 1. Mose 1,1. Und dann lies weiter, du wirst es schon finden. Ne? Hast du es schon gefunden? Ja, das ist ziemlich am Anfang, gell? Genau, Daniel 2. Okay, jeder hat was zu schreiben. Ich möchte erstmal beten und dann möchte ich, dass du anfängst aufzuschreiben die Festungen in deinem Leben, die dir den Heiligen Geist offenbart. Jeder hat Festungen in sein Leben. Ob das nun diese große Festungen sind, Humanismus oder was weiß ich. Aber ich würde dich ermutigen, fange nicht damit an, weil das sind generell, das sind bekannt. Fange damit an, die Festungen in deinem Leben aufzuschreiben. Und die können Vorurteile sein, die können falsche Gedankenweisen sein, die können Zweifel sein oder was weiß ich. Jeder hat seine Festungen. Schreibe sie auf, erstens mal. Und dann lass Platz, mach vielleicht zwei Kolonnen oder zwei Spalten. Einmal, was diese Festung ist, lass dann Platz, dass du da aufschreiben kannst, was für Bibelstellen sprechen mich davon frei. Okay, sprechen dagegen, wollte ich sagen, aber das ist nicht so, dass sie dagegen sprechen, sondern die sprechen dich wirklich frei davon. Schreib die Bibelstellen auf. Und dann schauen wir weiter. Also ich verlasse den Zimmer für ein paar Minuten, komme dann wieder und dann machen wir weiter, okay? Was Neues zeigt der Art. 14 Tage Zeit und ich proklamiere Tag für Tag, so oft wie ich dran denke, die Schriftstelle, die er mir gibt und ich mache diese Gedanke gehorsam zu Jesus. Meine Gedanken haben manchmal ein Leben für sich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber die kommen immer wieder, die kommen verstärkt. Man merkt, es ist echt ein Kampf. Also gib nicht auf, sondern stellt euch an die Bibel und nehmt einen Stand ein und sagt, nein, sondern so sagt der Schrift. In Jesu Namen. Und vergesst nicht, in Jesu Namen zu beten. In den Staaten hat man eine Gewohnheit, wo man sagt, in deinem Namen und oder nur das Amen. Und meine Lieben, die Kraft liegt in dem Namen Jesu. Oder in dem Namen Yeshua, wenn du so ein bisschen israelisch angehaucht bist. Aber nicht, oh, in deinem Namen machen wir es vielleicht. Nein, in Jesu Namen. So sei es. Amen. Das ist das, was Amen bedeutet. So sei es. Also wenn du zerstörst, wenn du dabei bist, ein bisschen so gewalttätig zu werden gegen diese Gedanken, dann mach das auch mit ein bisschen Gewalt und nimm deinen Stand ein, du Mann Gottes, du Frau Gottes. Nimm deinen Stand ein. Erwarte ein bisschen Widerstand. Wir haben mit einem Feind zu tun, der ist gewohnt, uns an die Nase rumzuführen. Der ist gewohnt, ein Leichtes mit uns zu haben. Und er wird nicht so automatisch weggehen und sagen, oh, wenn wir einmal aufstehen. Sondern das muss ein beständiger Teil unseres Lebens werden. Okay. Gut. Jetzt geht es um... Wir haben noch 45 Minuten etwa. Seid ihr noch alle wach? Wollen wir eine kleine Pause machen? Nee? Okay. Das war eine Pause, gell? Das. Klein Nickerchen und so. Gut, praktische Aspekte des Kampfes. Das ist geistliche Kriegsführung Teil 2 für die Aufnahme. Praktische Aspekte des Kampfes. Unsere Autorität in Christus erkennen und erfolgreich einsetzen. Wenn wir geistlich Krieg führen, dann müssen wir auch wissen, was haben wir denn für eine Berufung, was haben wir für eine Autorität. Wir wollen nicht außerhalb den Rahmen unserer Autorität wandeln. Wir wollen nicht zum Beispiel, ohne dass Gott uns spezifisch was sagt, wollen wir nicht unbedingt gegen den Prinz von Persien angehen, oder? Daniel hat nur gebetet und der Erzengel Michael musste kommen und Gabriel noch dazu, um überhaupt durchzudringen damals, Daniel. Es wäre unklug, wenn wir außerhalb unseren Rahmen gehen und plötzlich anfangen, diese Mächte des Himmels irgendwie zerstören zu wollen. Da sind andere Mächte im Spiel. Es gibt eine Zeit, wo man das tun soll. Es war eine Zeit in Kenia, als Derek da war. Die waren im Gebet miteinander, die waren eine Fürbittegruppe und plötzlich haben sie gesehen, wie ein rotes Pferd aus dem Himmel kommt, um Kenia zu zerstören. Da haben sie aufgestanden und haben gesagt, nein, das verbieten wir, lassen wir nicht zu in Jesu Namen. In den Jahren danach hat Kenia eine christliche Präsidentin bekommen. Das Land ist zu 70-80% christlich, auch mit seinen ganzen Problemen. Es ist eine riesige Erweckung passiert in dem Lande. Also es gibt Zeiten, wo es dran ist. Aber lass uns klein anfangen, lass uns gemäße Schritte machen und lernen. In Lukas 10, Vers 17 bis 20. Ihr kennt die Geschichte, Hintergrund ist, Jesus hat die 72 2 zu 2 rausgeschickt und hat gesagt, mach das, erklär, der Königreich Gottes ist da. Und die 72 aber, Lukas 10 ab Vers 17, kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Ja, stell dich vor, die haben diese böse Geister gesehen, die manifestiert, was weiß ich, mit Schreien, Toben und Tun. Und die kamen mit Freuden zurück. Die haben sich gefreut. Hey, wir haben diese Dämonen, die haben sich so aufgeführt und wir haben sie einfach befohlen und die sind weggegangen. Halleluja. Wovor haben wir denn Angst? Leute, es sind ja nur Dämonen. Und die müssen fliehen in Jesu Namen. Müssen. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan von Himmel fallen wie ein Blitz. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpionen und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Halleluja. Stellt es absolut in eine richtige Perspektive. Also es ist eigentlich eine untergeordnete Sache, dass die bösen Geister uns untertan sind. Das ist eine untergeordnete Sache. Das ist eigentlich eine Sache unseres christlichen Alltags. Übergeordnet ist, dass unser Namen geschrieben sind in das Buch des Lebens. Halleluja. Halleluja. Bringt es in eine richtige Einstellung, in der richtigen Perspektive. Ich mache mich nicht groß, weil diese Mächte des Finsternis uns untertan sind. Ich rühme mich nicht deswegen, sondern ich bin dankbar und froh, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Demütig, dankbar, überwältigt von seiner Größe und seiner Herrlichkeit und seiner Gnade. Halleluja. Lukas 22, 69, ganz kurz. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten des, hier steht es, der Kraft Gottes, zur Rechten des Vaters im Himmel. Johannes 14, 12 bis 14. Es geht um unsere Autorität in Christus Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und nur ganz kurz, das habe ich das letzte Mal auch betont und ich möchte es nochmal betonen. Jesus ist die Wahrheit. Und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Diese zweimal oder diese Wiederholung ist eine hebräische Sprachart. Das heißt, es bekräftigt dieses Wort dermaßen, das sagt, das ist felsenfest, darauf kannst du bauen, darauf kannst du dein Leben wetten. Es ist ein Absolut. Es gibt nur zweimal in der Schrift, oder eigentlich einmal in der Schrift, wo es ganz, ganz klar hervorkommt, eine ist offen verborgen, wo es dreimal passiert. Und das haben wir heute Morgen gesungen. Heilig, heilig, heilig. Das ist das absolute, felsenfeste, unerschütterliche, ewige Wahrheit. Gott ist heilig. Und wegen dessen können wir uns total auf ihn verlassen. Hier ist es auch dreimal eigentlich. Denn der, der die Wahrheit ist, sagt, wahrlich, wahrlich, wahrlich. Dreimal absolut felsenfest. Wenn Jesus diese wahrlich, wahrlich benutzt, das sind Aussagen, die so viel Kraft in sich haben, da kann ich mich drauf verlassen. Auch wenn ich das nicht verstehen kann. Auch wenn es noch nicht meiner Erfahrung entspricht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das ist Johannes 14, die Verse 12 bis 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist wieder eine Doppelung, wieder eine Betonung. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, in wessen Namen? In Jesu Namen. Vergesst das nicht, in Jesu Namen. Das will ich tun. Das ist keine magische Formel, sondern das ist ein Ausrufen derjenige, der die Autorität ist. Aus ihm kommt die Autorität, aus seinem Tod und Auferstehung ist es geschehen. Und wir berufen uns auf ihn. Genauso wie einen Polizist, der mit seiner Pfeife auf der Straße sagt, halt im Namen des Gesetzes. Der ruft aus seine Autorität. So machen wir es auch in Jesu Namen. Deswegen sprechen wir. Und weil wir wiedergeboren sind, hat es auch die Kraft. Ihr wisst, wie in der Schrift diese sieben Söhne des Shivas oder diese Jude, die haben auch versucht, ja Dämonen auszutreiben. Und es war weniger erfolgreich als bei Jesus. Und warum? Weil sie nicht wiedergeboren waren. Sie hatten den Heiligen Geist nicht auf der Art. Sie hatten diese direkte Autorität von Jesus nicht. Eigentlich die 77, die waren auch noch nicht wiedergeboren. Aber die hatten diese Autorität von Jesus. Er hat es sie gegeben für diesen Zweck. Aber hier sagt es, wer an mich glaubt. Das heißt nicht nur die besondere Heiligen, sondern das bedeutet jeden Einzelnen von uns. Wir haben die Erwartung von Jesus zweimal bestätigt von der Wahrheit selber, also dreimal bestätigt, dass das so sein soll, sein wird. Die werden vielleicht, sondern der wird die Werke auch tun, die ich tue. So, dann müssen wir feststellen, was sind die Werke, die er getan hat. Was sind unsere Erwartungen in dieser Hinsicht? Das ist sehr logisch, das ist sehr klar aus der Schrift. Er hat Wasser in Wein verwandelt, also das ist schon mal gut, das gefällt mir schon. Das dürfte nicht so schwer sein, oder? Der ist auf dem Wasser gegangen. Okay, Der hat Toten aufgeweckt. Der hat Kranken geheilt. Der hat Dämonen ausgetrieben. Die Blinden hat er sehend gemacht. Er hat Verschiedenes in mancherlei Arten und Weisen getan. Und wir sollen noch größere Werke tun. Der hat 4.000 und dann 5.000 oder 5.000 und dann 4.000 gespeist. und hatte noch was übrig, weil die waren auch wahrscheinlich auf Weight Watchers, gell? Er hat diese Dinge getan, er hat Tausenden angesprochen. Wer weiß, wie diese Versammlungen waren? Ich kann mir vorstellen, die waren ziemlich wild. Alle sind zu ihm gekommen, aus allen Städten, Tausende wahrscheinlich. Und er hat sie alle geheilt. Wie hat er das wohl gemacht? Sind sie nach vorne gefallen oder nach hinten gefallen? Das ist mir so wurscht. Hauptsache, sie wurden geheilt. Amen. Ein Mensch fällt, wenn er die Kraft des Heiligen Geistes erfährt, auf der Art und Weise. Der bricht zusammen auf irgendeine Art und Weise. Das sehen wir ja in der Schrift. Fielen um wie tot. Ja, wie fällt ein um wie tot? Kommt darauf an, aus welcher Richtung der Schuss kommt, oder? So fällt er nach hinten, so fällt er nach vorne, so fällt er zur Seite. Ist das wesentlich? Bitte. Nein, das ist nicht wesentlich. Ich ermutige Menschen, am Anfang war es so, jeder ist umgefallen. Ich auch. Meine, wenn du mal gepackt wirst und jemand legt die Hände auf, die Kraft Gottes kommt, was machst du denn damit? Fällst um. Aber ich ermutige Leute jetzt, versuche das auszuhalten. Du musst nicht hinfallen, um deine Heilung zu empfangen. Du musst nicht hinfallen, um befreit zu werden. Du kannst versuchen, es auszuhalten. Es passt schon. Wenn du aber fallen willst, muss, dann tu das doch. Das ist okay. Manchmal ist das Ausruhen im Geiste, ein Ruhen im Geiste, eine wichtige Zeit für einen Menschen, dass er einfach liegt und er lässt zu, dass Gott ihm einfach berührt und macht, was Gott macht. Der ist auf der Operationstisch des Heiligen Geistes und der weiß ja, was er macht. Es ist also ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal spürst du gar nichts, aber Gott ist dennoch am Wirken. Das ist das Schöne dran. Er arbeitet an uns, so wie wir bereit sind dafür. Manche werden Angst haben davor, diese Kraft zu spüren. Als ich wiedergeboren wurde, ist das für mich total unerwartet gewesen. Ich hatte alle Argumente dagegen gehabt und meinen Geschwister immer abgeblitzt, wenn sie mir über Jesus erzählt haben. Ich wusste immer besser. Aber an dem Abend, wo ich endlich gesagt habe, okay, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und ich lade dich in meinem Herzen hinein. Dann war es, als ob ich meine Finger in die Steckdose gesteckt habe. Da strömte so viel Kraft durch mich, dass ich Angst hatte. Nein, kann ich nicht sagen. Es war total ungewöhnlich und das hat mich erschrocken. Aber Angst hatte ich nicht irgendwie. Ich wusste, das ist irgendetwas Gutes, irgendetwas von Gott. Und am nächsten Tag war alles so anders. Ich meine, ihr habt auch eure Erfahrungen im Herrn gemacht, aber das Gras war grüner, der Himmel war blauer und jede Blume war ein Wunder. Die Vögel, die zwitscherten, die Menschen, die waren nicht mehr so komisch wie vorhin, wie davor. Aber das und ich konnte kaum mehr reden, weil ich fluchte wie ein Soldat. Ich bin mit dem Militär aufgewachsen und meine ganze Redeart war dahin. Es dauerte einige Wochen, bis ich gelernt habe, mich wieder auszudrücken mit normalen Wörtern, die kein Fluchwörter waren. Aber es ist nicht so bei jedem. Es ist nicht besser oder schlechter. Es ist nur anders. Und so ist es, wenn wir miteinander beten und füreinander beten. Der eine erfährt Gott so, der andere so. Es ist nicht besser oder schlechter. Es ist nicht wirksamer oder weniger wirksamer. Es ist Gott. Es ist seine Art, seinen Weg mit seinen Kindern. Und jede von uns ist individuell von ihm erkannt, berufen, erwählt und er macht mit uns auf diese einzigartige, intime Art. Es ist dir und dein Gott. Es hat nichts mit einer bestimmten Manifestation zu tun. Auf der anderen Seite, lass zu, was Gott in dir machen möchte. Lass einfach zu. Manchmal müssen wir ein bisschen loslassen, um wirklich zu empfangen. Okay, das ist einfach nebenbei. Aber größere Werke werdet ihr tun, denn ich gehe zum Vater. Er ist nicht mehr limitiert auf der Erde, jetzt sitzt er im Himmel, jetzt ist sein Heiliger Geist hier, die er uns gesandt hat, dass wir nicht als Waisen zurückgelassen werden. Der gute, wunderbare, treue Heilige Geist, der Jesus verherrlicht in jeder Hinsicht. Der ist nicht mal für sich selber da. Wovor haben wir denn Angst, Leute? Amen. Halleluja. Weiter. Unsere Autorität in Christus erkennen und erfolgreich einsetzen. 2. Timotheus 2, 11 bis 13. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Halleluja. Das ist der Spruch der Märtyrer über die Jahrtausende. Was versucht der Feind immer zu machen? Verleugne deinem Herrn. Und was gibt er uns dann für Gnade und Kraft, wo wir sagen, hey, ich kenne ihn. Es ist nicht eine Frage, einen menschlichen Gedanke hier. Es ist eine Offenbarung der lebendigen Gott. Wie kann ich meinen Herrn verleugnen? Doch gibt es immer wieder Leute, die ihn verleugnen? Warum? Haben sie ihn nicht wirklich erkannt? Aus Angst? Was weiß ich? Aber das ist eine Warnung, aber zugleich ist das ein Versprechen. Dulden wir, bleiben wir dabei, so werden wir mit ihm herrschen. Wir werden mit ihm herrschen. Die Herrschaft Christi auf diese Erde, die Herrschaft über böse Mächte, die Herrschaft über Krankheit, die Herrschaft über Situationen in unserem Leben. Er ist fähig, aus dem Mund eines Fisches uns zu versorgen. Er ist absolut fähig. Punkt aus. Halleluja. Wir werden mit ihm herrschen. Das ist sein Wille. Das ist das, was er will. Wir sind mit ihm gesetzt in den himmlischen Bereich. Der Einsatz, die Autorität, hat jetzt mit unseren Festungen zu tun. Es hat auch mit Selbstbeherrschung zu tun. Es hat mit einem Erkennen der Schrift zu tun und einen sich dessen unterordnen zu tun. In 1. Petrus 2, 9 bis 15. Ihr seid aber ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Geliebte, ich ermahne euch, als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb alle menschliche Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder dem Statthaltern als seine Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Interessant. Das müsste man ein paar Mal durchlesen. Erstens mal, was wir sind, auserwähltes Geschlecht, königlicher Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, dass wir die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Also erstens mal werden wir dargestellt als ein königliches Priestertum, also eine übergeordnete Rasse, wenn ich das so sagen kann, ein übergeordnetes Volk. Ein Volk mit Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Ein Volk mit Zugang zum Himmel, Zugang zum Gnadenthron Gottes. So werden wir zuerst beschrieben. Und dann heißt es, okay Leute, jetzt unterordnet euch und lasst durch eure gute Lebenswandel, eure ruhige Lebenswandel, untergeordnete Lebenswandel, werdet ihr die unverständigen Menschen den Mund stopfen, heißt es auf eine andere Übersetzung. Ihr werdet denen zum Schweigen bringen, die heben sich auf gegen euch und so, aber lasst sie sehen, eure gute Lebenswandel, und dann werdet ihr sehen, euer Einfluss ist viel größer, als du meinst. Interessant. Das ist ein Einsatz unserer Autorität. Ein Einsatz unserer Autorität. Der Polizist kommt und du wirst verhaftet im Namen des Gesetzes. Das ist die Ausübung seiner Autorität. Der kommt erhoben, erhaben mit Macht und Gewalt und Autorität. Und wir? Haltet euch ruhig, ein bisschen versteckt, seid gute Bürger, seid den Statthalter untergeordnet, König untergeordnet, lebt einfach ein gutes, ruhiges Leben. Ihr seid ein königliches Priestertum. Auserwählte Geschlecht, Zugang zum höchsten Autorität des Universums. Jesus sagt es auch einmal, die Autorität oder die Herrschaft, eure Herrschaft ist nicht wie die Welt. Seid Sklave, seid Diener den anderen und so werdet ihr eure Autorität ausüben. So interessant und hier sehr praktisch dargestellt. Ich finde, wenn wir in eine Situation hineinkommen, ich weiß nicht, ob du das so erfahren hast, Leute merken, da ist irgendwas anders. Die kommen auf dich zu. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich kann dir mein Herz einfach ausschütten. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist was anders bei dir. Ich weiß nicht, ob du das mal erfahren hast. Aber solche Sachen passieren, eben weil wir ein königliches Priestertum sind. Wir haben Zugang zu Gott und Menschen merken das. Wenn irgendjemand irgendwas hat, merken sie das. Die kommen dann auf dich zu. Die gehen nicht unbedingt zu, ja, die gehen auch zum Kartenleger und so weiter und so fort. Aber wenn du da bist, merken sie, da ist was. Und du hast dann die Möglichkeit, diese Person vor Gottes Thron zu bringen. Gewaltig. In Jakobus 3, ich denke, das ist eine der unserer Hauptprobleme, eine Hauptfestung. Kannst du gleich notieren. Die Zunge im Zaum halten. Jakobus 3, 1 bis 2 und dann 5 bis 10. Liebe Brüder, gut, dass er nur die Brüder anspricht, gell? Halleluja! Ja, Herr, das ist genau für ihn. Da hast du ganz Bescheid gewusst und die Brüder angesprochen. Jetzt weiß ich Bescheid. Ihr seid Miterben. Wenn ihr Miterben sein wollt, dann müsst ihr das auch genauso für euch nehmen. Halleluja! Tut mir leid. Tut mir leid, meine lieben Schwestern. Liebe Geschwister, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch, nicht nur Mann, und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Und dann ab Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet an. Auch die Zunge ist ein Feuer, ein Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Das sind starke Worte. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt von Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Geschwister. Wow, was machen wir denn damit? Erstens mal wird unser Problem genannt und dann heißt es, es ist unmöglich, das Ding zu zähmen. Na, wenn es unmöglich ist, versuche ich das noch nicht einmal. Kann ich eh nichts machen. Oder? Ist das eine Festung? Ist die Zunge eine Sache, die untergeordnet werden kann? Wir werden weiter sehen, wo es heißt, eure Glieder sollt ihr dem Herrn hingeben als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das heißt, wir können es vielleicht nicht zähmen mit unserer eigenen Kraft, aber wir können unsere Zunge dem Herrn weihen, dem Herrn geben und ihm sagen, Herr, bitte, mach du das. Denn mit ihm ist nichts unmöglich. Amen. Halleluja. Auch unsere Zunge kann er zum Guten wenden. Ich meine, ich kann das bezeugen. Meine Zunge hat er so total verändert. Es ist schwer für mich. Manchmal rutscht irgend so ein Wortlaut raus, die im alltäglichen Gebrauch so üblich ist. Aber ich merke das sofort. Es ist für mich so eine sofortige Hoppla. Und vorhin konnte ich keinen Satz zu Ende führen ohne irgend so einen Expletiv. Das war einfach so. Also ich kann bezeugen, Gott ist fähig, sowas zu tun. Sprüche 18, 20 bis 22 wahrscheinlich. Einen Mann oder einen Menschen wird vergolten, was sein Mund geredet hat, und er wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. Also sehr positiv. Positiv oder negativ, je nachdem. Und dann das Bekannte, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also die Früchte deiner Zunge sind gewaltig. Du hast eine Entscheidung, du hast die Fähigkeit, Worte rauszulassen, die gute Frucht bringen oder die schlechte Frucht bringen. Tatsache ist, deine Worte bringen Frucht. Tatsache ist, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Tatsache ist, Gott spricht und es wird. Er sprach, es wurde Licht. Er sprach, die Erde wurde geformt und so weiter. Kreative Kraft und kreative Macht ist in der Zunge. Tod und Leben ist in der Zunge Gewalt. Das sind Sachen, die echt sind. Und es gibt uns eine Möglichkeit, so viel Gutes zu tun. Wenn wir einander ermutigen und aufbauen, wenn wir einander vergeben, wenn wir einander, weißt du, was für Schaden sind angerichtet von Personen in Autorität, die schlecht über Menschen gesprochen haben. Lehrer, die schlecht über einen Schüler sprechen. Eltern, die schlecht über ihren Kindern reden. Ach, der ist immer so, der macht das immer, der wird es nicht schaffen, bla 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 und so. Was für Unheil haben wir übereinander gesprochen. Und ich merke, dass Menschen in hohem Alter immer noch damit kämpfen. Immer noch. Sachen, die gesagt wurden, als sie jung waren, die irgendjemand über sie gesprochen hat. Das sind Flüche, die man letztendlich brechen muss im Namen Jesu, bevor ein Mensch davon befreit wird. Ein Satz der Autorität ist die Kontrolle der Zunge. Die durch unsere Wörter sprechen wir Autorität aus. Wir machen Machterklärungen, Deklarierungen, Proklamationen der Macht und der Wahrheit Gottes. Und so in irgendeiner Weise, wenn du Fürbitte verstehst, wenn wir beten gemäß Gottes Wille und so weiter, was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, wir arbeiten mit Gott in die kreative Aussprechen seines Wortes. Diese kreative Macht bringt das, was im Himmel ist, auf unsere Erde, in unsere Realität hinein. Da will ich nicht reingehen. Auf irgendeine Art und Weise hat Gott das so gewollt. Er sagt, ich will mit dir arbeiten. Er sitzt im Himmel und er sagt, der Schlüssel des Königreiches ist, was ihr im Himmel bindet, wird auf Erden gebunden, was im Himmel losgesagt ist, werdet ihr auf Erden lossagen. Oder andersrum, was ihr auf Erden loslegt oder löst, wird im Himmel gelöst werden. Was ihr auf Erden bindet, wird in Himmel gebunden werden. Derek bringt diese Grammatik ein bisschen anschaulicher hin und sagt, was ihr auf Erden bindet, ist bereits im Himmel gebunden worden. Was ihr auf Erden löst, ist bereits im Himmel gelöst worden. Das heißt, es ist etabliert. Das heißt, es ist Gottes Wille. Es heißt, Gott hat es uns offenbart. Und so, wenn ich Fürbitte leiste, wenn ich das bete, was ich erkenne aus der Schrift als Gottes Wille, dann bringe ich das, was bereits geschehen ist im Himmel, hier auf Erden und mache es real. Das, was Jesus getan hat, am Kreuz von Golgatha, ist bereits geschehen. Wir sind durch seine Wunden geheilt worden. Das ist eine Vergangenheitsgeschichte. Das ist schon etabliert im Himmel. Wir sind erwählt. Das ist etabliert im Himmel. Wir werden die Werke tun, die er tut. Das ist etabliert im Himmel. Wenn ich dann sage, Herr, ich nehme jetzt in Anspruch das, was du am Kreuz von Golgatha gemacht hast für mich. Ich proklamiere das Blut Jesu Christi, der alle Gewalt des Feindes zerbrochen hat, zerstört hat. Dann nehme ich das, was schon im Himmel geschehen ist, und proklamiere das auf der Erde. Und durch die kreative Macht der Zunge, die Gott in mir gepflanzt hat, wird das wirksam. Das ist die Kraft der Proklamation. Das ist die Kraft dessen, wenn wir Gottes Wort aussprechen, wenn wir die Wille des Herrn erkennen für uns. Das gilt für Eheprobleme, das gilt für in die Familie, das gilt überall, denn wir wissen, was Gottes Wille ist für eine Familie. Wir wissen, was Gottes Wille ist für eine Beziehung zwischen Mann und Frau und Kinder und Eltern und so weiter und so fort. Ist alles da. Und wenn wir das hernehmen und nicht nur, oh Gott, bitte helf, sondern wir sagen, Herr, du hast es so gemacht, dass die Freude in einer Familie ist, dass der Mann als Haupt seine Frau so liebt, dass er sein Alles für sie gibt, dass eine Frau die volle Freude hat, wenn sie ihren Mann unterordnen kann, dass die Kinder volle Freude sind, dass es ihnen gut geht, wenn sie ihre Eltern ehren. Vater, ich proklamiere das in Jesu Namen für meine Familie. Das ist das, was du im Himmel schon gelöst hast für meine Familie. Das ist das. Und Herr, ich binde jede Macht, der versucht, dagegen zu wirken, in Jesu Namen. Das ist Fürbitte gemäß Gottes Wille. Das fokussiert nicht an die Kleinigkeiten, weil unser Feind ist dermaßen kreativ. In dem Augenblick, wo wir eine gelöst haben, hat er noch ein paar andere Probleme noch hinzugeschoben. Und plötzlich sind wir überwältigt von der Situation und wissen gar nicht mehr, was wir beten können. Dann geben wir auf und werden entmutigt. Und letztendlich fällt es alles auseinander. Wer hat da gewonnen? Wer hat da Autorität ausgeübt? Das sind Geheimnisse, die offen sind in der Schrift, aber die wir kaum sehen oder erkennen. Das ist die Ausübung unserer Autorität. Sich Gott hingeben, Jakobus 4, 6b bis 10, wenn du es genau haben möchtest. Jakobus 4. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Es gibt diese Theologie, diese Lehre der Überwindung, der Glaube, alles muss immer Juhu und Hupla und Hurra sein. Aber hier sehen wir, dass es gehört auch das Weinen, das Traurigwerden, das Bußetun, das Reuen gehört dazu. Klagen, weinen, jammern, klagen und weinen, das gehört dazu. Da brauchst du nur die Psalmen durchzulesen, da siehst du genügend Beispiele davon. Aber was immer interessant ist in den Psalmen, wo David ist gut daran, er klagt, der Arme, der hat viele Sorgen gehabt in seinem Leben. Gell? Aber es kommt immer wieder zurück auf Lobpreis, Danksagung, Lobpreis und Anbetung. Immer wieder zurück zu der Erkenntnis, dass Gott größer ist als seine Probleme und letztendlich das Sagen hat. Nun, in diese Einstellung der Unterordnung, diese Einstellung der Gott untertan sein, dann sollen wir einfach beten. Dann gehört es wirklich zu beten. Ich denke, wir kennen also, unsere Zeit läuft uns ein bisschen davon. Aber schauen wir, gehen wir ein bisschen weiter. Ich lese ein bisschen schneller durch. Vorbereitung zu Gebet, das Klassische ist in Epheser 6, 10 bis 18. Und ich sage einfach vorweg, diese Waffenrüstung, es ist schon eine gute Sache, jeden Morgen zu sagen, okay, jetzt ziehe ich an meine Waffenrüstung. Aber diese Waffenrüstung ist eine geistliche Sache, die uns gegeben ist vom Herrn. Wir ziehen es nie aus. Wenn du jetzt in der Nacht aufwachst und fängst an zu kämpfen und beten, musst du nicht erst mal 10 Minuten vor dem Spiegel stehen und sagen, okay, jetzt ist Helm des Heils und Brustpanzer und Stiefel. Ist alles schon da. Okay, das ist eine Glaubensakt, der durchaus gut sein kann und effektiv sein kann, aber lass es bitte nicht zum Gesetz, dass du das Gefühl hast, wenn du nicht Zeit hast, irgendwie das anzuziehen, dass du es nicht hast. Es ist einfach da, okay? Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Okay, ich sage das kurz. Ich denke, es ist wichtig. Gott, erster Himmel. Böse Mächte in den Himmel, wir auf die Erde. Deswegen, unsere Zunge, kreativ eingesetzt für Gott, umgeht diese Barriere. Damals bei Daniel müssen die Erzengel kommen und helfen, bis die eine Antwort zum Gebet durchgebrochen ist. Jetzt ist der Heilige Geist hier auf Erden in uns inwendig. Jetzt hat Gott ein Werkzeug in der Hand, um dieses einfach zu umgehen. Ganz kurz, ganz klar, ohne das tief theologisch zu begründen. Okay? Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Halleluja. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Die Bibel. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, das Blut Jesu Christi und an den beiden Gestiefel bereit anzutreten für das Evangelium. Gute Nachricht, Jesaja 61, des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Mit dem ihr auslöschen könnt alle feurige Pfeile des Bösen. Und nehmt das Helm des Heils. Wo ist unser Kampf? Hier, die Gedankenwelt. Wir nehmen Gefangenen, wir zerstören, wir machen sie gehorsam zu Jesus. Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das lebendige Wort Gottes, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Barmherzigkeit, Beharrlichkeit, Entschuldigung, im Gebet für alle Heiligen. Voraussetzungen zur effektiven Gebet. Matthäus 6, 5 bis 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und bete zu deinem Vater. Das klingt so wie diese: Leb dein Leben so ruhig und schön vor den Menschen, dass wenn sie dich verleumden, dass sie sehen, dass dein gutes Leben und so weiter, dass es im Verborgenen große Macht ausüben. Im Verborgenen große Macht ausüben in Jesu Namen. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das klingt in etwa, ich meine, das Vaterunser ist unser Muster schlechthin. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann erst, unser tägliches Brot gib uns heute ganz generell her, du weißt, was ich brauche, gib's mir heute, führe mich nicht in Versuchung, erlöse mich, Herr, von den Bösen. Das sind die Dinge, das in diese paar Wörter ist schon bereits alles gesagt eigentlich. Er weiß, was wir brauchen. Wenn ich bete, Herr, gib mir alles, was ich brauche, um all das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast, dann weiß er, ob ich ein Trabi oder Mercedes brauche. Amen. Er weiß, mit Anhängerkupplung, ohne Anhängerkupplung, weiß er ja Bescheid. Das ist wunderbar. Dann kann ich mich konzentrieren auf die Fürbitte. Okay, Herr, lass uns jetzt heute miteinander arbeiten. Zeig mir dein Herz heute. Was ist heute dran? Dann brauche ich mich nicht zu beklagen und mach dir keine Sorgen um dein Leben und so weiter und bla bla bla. Ist das Gottes Wort oder nicht? Warum machen wir uns dann so viele Sorgen um unser Leben? Warum? Das ist Ablenkung. Das ist eine Ablenkungsmanöver. Also diese persönliche Einstellung zum Gebet, geh in dein Kämmerlein, versuch dich nicht groß zu machen, das ist persönlich, das ist die persönliche Seite. Es gibt aber eine gemeinsame Gebet, eine Stärke, eine Macht in der gemeinsamen Gebet, und da gilt die Einstellung persönlich, aber da gilt auch das Kämpferische jetzt. In Apostelgeschichte 4, 23 bis 31 steht geschrieben: Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohepriester und Älteste zu ihnen gesagt hatten. Das war Petrus und Johannes, und die wurden befohlen, nie mehr in dem Namen Jesu zu lehren, nie mehr über Jesus zu erzählen. Als sie das hörten, das war jetzt eine ganze Gruppe von Christen, die beisammen waren, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes gesagt: Warum toben die Heiden? Und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder dem Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und deinen Ratschuss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allen Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet haben, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Es gilt, dass man sich sammelt und betet. Die Art und Weise ist sehr interessant. Fürbitte, Wort Gottes. Herr, es ist alles geschehen, wie du es geplant hast. Nun, Herr, weil das so ist, gib uns diese Kraft, Vater. Komm und in den Namen deines Sohnes Jesus, tu die Wunder. Tu das, was du tun musst, um das zu erreichen, was du willst. Was du offenbart hast in deinem Wort. Mächtig. Gottes Wort, es kommt immer wieder auf Gottes Wort. Denn Gottes Wort ist das lebendig und aktiv und schärfer als zweischneidiges Schwert ist. Amen. Das Versprechen. Es waren erstmal die Voraussetzungen, persönliche Einstellungen, Einstellungen in der Gemeinde, gemeinsam, dass man mit Freimut und mit Kraft betet. Das will geübt und gelernt sein. Das kommt nicht automatisch, denn wir wollen immer so nett sein und nett beten, schön beten, vor allem lang beten. Unser Predigt loswerden in unserem Gebet. Wir wollen die anderen sagen, wo es lang geht in unserem Gebet. Wir haben überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Es geht nicht um unseren Willen, es geht um sein Willen. Es geht um, Herr, mach jetzt. Mach jetzt. In Matthäus 16, wir sind jetzt schon 5 Minuten über die Zeit. Wir wollen so um 11:30 enden. Habt ihr noch 10 Minuten Geduld? Okay. Matthäus 16, 16 bis 19. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, der kleine Stein. Und auf diesen Felsen, der große Stein, wessen ist diesen Aussprache, du bist Christus, der Sohn Gottes, will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Das haben wir bereits besprochen. Der Schlüssel des Himmels. Wir dürfen binden, wir dürfen lösen. Mit Bedacht, mit Weisheit, mit Gottes Hilfe, in Jesu Namen. Matthäus 18, 18 bis 20. Das hat er zu Petrus gesagt. Okay, man könnte meinen, okay, Petrus, Papst hat doch recht. Aber es geht weiter. Jesus hat es nicht dort gelassen. Und wenn du das Wort liest, dann ist es ein Unterschied zwischen Petra, das kleine Stein und diesen Felsen, diese Aussage von Petrus. Es hat weniger mit Petrus zu tun, sondern das wurde von seinem Vater im Himmel geoffenbart. Und in Matthäus breitet er das aus und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und er spricht jetzt zu seinem Jünger als gesamte Gruppe, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, sage ich euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, wenn nur zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist so gewaltig. Das ist so enorm, dass wenn wir nur zu dritt sind, da ist Gott schon mitten unter uns. Und wenn wir nur zu zweit sind, ist er auch schon da, denn er sagt, wenn nur zwei sich einigen, ich brauche nicht viel. Ich brauche ein paar Helfer, die mit mir stehen und mit mir eins werden. Und dann haben wir es. Dann haben wir es. Mehr brauche ich nicht. So oft sagt er in der Alten Testament, ich suchte nach einem Mann, der in den Riss tritt. Einen. Und fand keine. Und ich sage, oh Gott, hier findest du mich. Ich will dabei sein, Herr. Wenn du niemand sonst findest, Herr, sende mich. Und ich denke, viele von uns haben diese Meinung, diese Einstellung. Herr, ich bin für dich da. Ich will dabei sein. Und dann letzte Schriftstelle, 1. Johannes. Und das ist die Zuversicht, 1. Johannes 5, 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Geistliche Kriegsführung, praktisch ausgeführt. Also, nehmt diese Botschaft mit, wenn ihr es könnt, oder bestellt oder irgendetwas. Also, das war sehr viel Stoff. Sehr viel Schrift. Herr, du sollst bitte das festhalten in unserem Herzen. Lass uns nicht in irgendeiner Weise beraubt werden, sondern Vater, mach fest, was du jetzt hier festmachen willst. Herr, hilf uns in Jesu Namen, mit dir zusammenzuarbeiten in diesem geistlichen Kampf. Vater, unser Platz einzunehmen, die du für uns vorbereitet hast, Vater. Wir wollen nicht weitergehen als unsere Berufung, als unsere Befähigungen von dir aus. Aber Herr, dort, wo du uns gestellt hast, wollen wir stehen. Wir wollen den Feld einnehmen und wir wollen das Land behalten. Vater, hilf uns treu zu sein als deine Diener, als deine Kinder, als Priester, königlicher Priestertum. Hilf uns, Vater, auf rechte Art und Weise deine Autorität ausüben, dort, wo du uns hingestellt hast. Herr, wir wollen, dass dein Reich gebaut wird, dass dein Wille geschieht. Du bist der Vater im Himmel und dein Name ist heilig. So hilf uns, Herr. Heiliger Geist, hilf uns. Bring immer wieder zur Erinnerung die Dinge, die du uns heute gesagt hast durch dein Wort, auf dass wir effektiv werden in diesem geistlichen Kampf. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.